Herzlich willkommen bei This Game Pass Geheime Perlen, der Podcast, bei dem wir das Beste ausbuddeln, was der Game Pass zu bieten hat.
Hallo und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe schon von unserem Podcast des Game Pass Geheime Perlen, unserem Versuch, euch ja Spiele aus dem Netflix der Games näher zu bringen. Und mit mir ist natürlich wie immer der Hallodri. Hallo Jan.
Hallo Marcel.
Na, wie geht's dir?
Wieder besser, nachdem ich doch ein bisschen flach lag zuletzt. Jetzt alles wieder gut. Und bei dir so?
Ja, ist mal besser, mal schlechter. Also immer noch ein Umzugsscheiß und ach, was auch immer. Ist nicht so wichtig. Ich habe aber eine neue Ausgabequelle meinerseits aufgetan, nämlich videospielgeschichten.de. Da schreibe ich jetzt Artikel für und das macht herrlich großen Spaß. Irgendwie das letzte Mal kreativ mit Wörtern war ich zur Bandzeit. Ja, ist einfach toll. Schöne Grüße gehen raus und übrigens wollten die auch schon wissen, wo ich herkomme und haben sich auf die Podcasts gestürzt. Sehr, sehr gut. Aber ich hoffe auch, dass du meinem Spiel was abgewinnen konntest. Worum hast du dich nochmal gekümmert?
Ich habe mich um das Spiel Dungeons 4 gekümmert.
Das spielekaufende Böse war bereit für sein 4. Abenteuer. Willkommen!
Dem, wie gesagt, 4. Teil der Reihe Dungeons. Und das Ganze wurde entwickelt von Realmforge Studios. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen.
Nee.
Aber es ist ein deutsches Entwicklerstudio.
Und du sagtest, du kanntest schon die Teile davor.
Ja, so vom Hörensagen. Ich habe, glaube ich, in Dungeons 3 mal so ein bisschen reingespielt. Ansonsten ist es auch genau das, was dieses Team macht. Das sind auch gar nicht so viele Leute. Ich glaube, es sind nur so, unter 20, die dieses Spiel gemacht haben.
Und die leben halt von dieser Reihe.
Ne? Die haben Dungeons gemacht, die haben Dungeons The Dark Lord gemacht, die haben Dungeons 2 gemacht, Dungeons 3 und Dungeons 4, aber halt auch zuletzt Space-Based Startopia, einem Aufbaustrategiespiel. Aber hauptsächlich sind sie halt in dieser Dungeons-Reihe drin und machen da regelmäßig neue Teile. Gepublished wurde das Ganze bei Calypso Media. Und ich finde, es ist irgendwie auch so ein typisches Calypso-Spiel. Passt da gut rein.
Nimm doch mal die Punkte raus, wo du sagst, das passt sehr gut zu diesem Publisher, was du so kennst.
Ja, wenn man jetzt Tropico, das ist ja auch von Calypso,
ja,
hat man hier eigentlich sehr ähnliche Elemente. Man hat einen Aufbaupart, hier kommt noch ein Echtzeitstrategiepart dazu und man hat eben eine ganze Menge Humor noch drüber gekippt. Das vielleicht so diese Punkte, wo ich jetzt sagen würde, ja, das passt irgendwie da gut rein. Comichafte Grafik, das sieht ja eigentlich schon ganz passend dann aus in dem Verlag oder in dem Publisher.
Hervorragend. Ja, das klingt auf jeden Fall, ja, was Calypso raushauen könnte. Kannst du uns jetzt gerade mal mitnehmen, was sehen wir? Woran erinnert es uns? Also ich habe das Spiel ausgewählt, weil es mich an eine Reihe direkt erinnerte, und zwar an die Dungeon Keepers Reihe, so vom Optischen.
Mhm.
Ja, was sagst du?
Da musst du mich auf die Reise dann mitnehmen, weil ich habe Dungeon Keeper nie gespielt.
Ich habe es auch nur gesehen.
Also ich habe auch so was gesehen und was für Dungeon Keeper, glaube ich, typisch ist, ist diese Hand.
Mhm.
Und genau diese Hand hat man hier auch. Also man spielt das unfassbar Böse.
Quasi das Deus Ex. Ja, wir sind von oben und machen Dinge.
Und dann gibt es eben so zwei Karten, auf denen man gleichzeitig spielt.
Mhm.
Einmal die Unterwelt und einmal die Oberwelt. Und auf der Unterwelt hat man eben diese Hand. Und da baut man dann eben Räume, die dann verschiedene Aufgaben übernehmen, zum Beispiel Thronsaal, oder man hat die Schatzkammer und muss dann eben Gold abbauen und das da reinschaffen, oder man hat eben einen Raum für seine Einheiten, beziehungsweise für jeden Einheitentyp einen bestimmten Raum, man hat irgendwie was zum Kisten, Ressourcen herstellen und so weiter und so fort. Und dann hat man eben die Oberwelt und das ist dann so dieser Echtzeitstrategie-Part, wo man dann seine Einheiten eben losschickt, um das Gute zu vernichten.
Ja, interessant. Und das klingt ja auch direkt so, als würden sich diese beiden Welten, die sind nicht parallel, die bedingen einander, ja? Also ich tue Dinge in der einen Welt und das hat Auswirkungen auf die andere Welt.
Ja, mehr oder weniger. Also es ist halt, also Einheiten aus der Oberwelt ziehen natürlich, die Helden versuchen natürlich dein Dungeon zu vernichten, die sieht man dann auch oben rumlaufen und die gehen dann durch den Eingang durch und kommen dann bei dir unten an und du sammelst in der Oberwelt eben Ressourcen und versuchst eben hauptsächlich dort auch deine Kampagnenziele zu erreichen und gegen Gegner zu kämpfen und die Welt ins Dunkel zu stürzen. Also man färbt diese Karte dann noch schön ein, also sie ist, oben ist sie halt wirklich wunderschön bunt und wenn man dann eben Heldenlager vernichtet, wo eben dann auch die Einheiten spawnen von den Gegnern, dann färbt sich alles alles schwarz und düster.
Heidewitzka. Heidewitzka. Mhm. Das klingt aber so, als würdest du die oben gesammelten Ressourcen einsacken und dann runtertragen, wo sie dann benutzt werden.
Genau, also die Ressourcen verwendet man hauptsächlich unten. Zum Beispiel ist eine der wichtigen Ressourcen Bösartigkeit, die man oben sammelt. Jedes Mal, wenn ich Einheiten vernichte oder Gebäude zerstöre, dann bekomme ich eben Bösartigkeit. Manchmal stehen auch Kisten rum, wo dann eben Gold oder ähnliche Sachen drin sind. Die trägt man dann aber nicht runter, sondern die sind dann sofort eben dann unten. Und kann sie aber natürlich auch nur benutzen, wenn mein Lager entsprechend groß genug ist. Ansonsten bleiben sie halt oben liegen und ich kann sie nicht einsammeln.
Okay, da musst du mich noch ein bisschen weiter aufklären. Was heißt groß genug? Also musst du eine gewisse Anzahl von Menschen haben, also oder?
Nee, also ich habe ja unten Räume und wenn meine Schatzkammer hat, weiß ich nicht, man baut in der Regel so 5x5 Räume und irgendwann ist die Schatzkammer vielleicht voll und dann kann ich keine Ressourcen mehr mitnehmen oder ich kann keine Bösartigkeit mehr lagern, weil mein Raum eben voll mit Bösartigkeit ist. Dann muss ich entweder noch einen Raum bauen oder den Raum vergrößern oder lasse die Ressourcen eben ungenutzt oben liegen.
Das heißt, wir haben da eine Kachelkarte. Damit meine ich, dass wir quasi Kachel an Kachel setzen können, Gang an Gang, ja. Raum an Raum.
Genau so ist es.
3x3 Meter, 5x5. Ja. Und also es ist ja auch ein bisschen die Prinzipfrage, ob man da jetzt Fan von ist. Also ich bin da durchaus Fan von. Ne? Klar, das heißt, dass es schwierig wird, da Dinge jetzt wie eine Kurve zu legen. Ne? Aber ich bin da durchaus Fan von, weil es auch irgendwie zu einer Übersicht verhilft.
Genau, also unten in der Unterwelt ist alles rechteckig, sagen wir mal so. Also man baut nur rechteckige Räume, man baut rechteckige Gänge, es ist alles rechteckig, ja. Aber das ist auch okay. In den Bergen gräbt man jetzt ja nicht unbedingt kurvige Gänge, sondern da ist ja alles immer ziemlich gerade.
Okay.
Das passt schon ganz gut, passt auch ganz gut irgendwie in die Optik rein. Das hat mich jetzt nicht gestört.
Wir sind da direkt in das tiefe Spielgeschehen eingestiegen. Vielleicht kannst du uns ja erstmal nochmal gerade auf den neuesten Stand bringen, wenn man so sagen darf. Was sehen wir? Wie sieht es aus? Wie fühlt es sich an? Was hören wir?
Das waren jetzt viele Fragen.
Also was können wir uns vorstellen, wenn ich in meinen inneren Augen mir das Spiel vorstellen will?
Ja, du siehst erstmal einen großen Thronsaal, rot beleuchtet und von dem geht schon ein fertiger Gang ab und vielleicht hast du auch schon eine Schatzkammer und du hörst, wie die Schnodderlinge mit ihren Spitzhacken auf das Gold einhauen.
Darf ich die Fragen nach dem Grafikstil stellen? Ja. Also es wird ja jetzt kein Comic-Stil sein,
doch,
oder?
Doch, es ist ein purer Comic-Stil. Ach. Vielleicht finde ich es noch am ehesten zu vergleichen mit sowas wie World of Warcraft, nur ein bisschen schicker.
Ah.
So in die Richtung geht das. Also es ist wirklich sehr comichaft gehalten. Es ist jetzt keine High-End-Grafik, die man sich da vorstellen kann, sondern eine zweckmäßige, durchaus schicke Comic-Grafik. So würde ich es am ehesten noch beschreiben. Passt gut in die Szenerie rein. Und ja, man muss halt bedenken, es ist auch ein kleines Team, was das entwickelt. Und dafür sieht das schon echt ordentlich aus. Es ist jetzt aber nicht so, dass man jetzt hier grafisch maximale Abwechslung erwarten darf. Also die Level sehen alle immer recht gleich aus.
Ha! Ein paar lächerliche Gegner? Ich werde euch massakrieren. Wenn ich mich daran erinnere, wie das gleich wieder funktioniert.
Und du sagtest ja, liebe Leute, wenn ihr euch das Spiel vorstellen wollen würdet, geht von einem Thronsaal aus und einer Schatzkammer. Was gibt's denn dann noch Schönes?
Dann fängst du halt langsam an, deine Räume auszubauen. Ich habe die Kampagne gespielt und da wurden dann so nach und nach verschiedenste Sachen freigeschaltet.
Sehen wir Menschen?
Nur an der Oberfläche. Also Aha. für uns kämpfen keine Menschen.
Sondern?
Sondern wir haben eben die Horde, also so Ork-ähnliche Wesen, die ja, so fürs Grobe zuständig sind. Wir können Dämonen beschwören, die, wenn sie sterben, dann immer wieder durch ein Portal wiederkommen. Und wir können auch Untote nutzen, die dann eben in Gräbern dann auch immer wieder quasi nachgerüstet werden. Das sind so diese drei großen Einheitentypen. Außerdem haben wir noch, ganz wichtig, die Schnodderlinge. Das sind so kleine grüne Wesen, die eben dafür zuständig sind, unsere Sachen zu bauen und uns zu dienen.
Oha.
Und wenn wir wollen, dass sie schneller arbeiten, dann gibt es einen Klaps mit der Hand und dann geben sie Gas.
Ich muss aber sagen, dass das von dem, was du erzählst, klingt das tatsächlich wie Warcraft damals, also WC3.
Das kann gut sein, auch das habe ich nicht gespielt.
Das habe ich tatsächlich damals noch wild mit Kumpels auf LAN-Partys gespielt. So klingt es halt, ne? Comic-Grafik und eher zweckdienlich und Orks und so weiter und so fort, sofern man das Volk gespielt hat. Jo.
Genau. Und die Menschen sieht man dann eben an der Oberfläche, die müssen dann eben weggehauen werden. Aha. Das sind dann eben unsere Gegner oder eben Einhörner.
Wie viele Einheitentypen gibt es denn da?
Pro Kategorie, die ich eben genannt habe, waren das, ist jetzt schon wieder ein bisschen her, 4 oder 5 Stück. Und man hat eben so eine Maximalgrenze von Einheiten, das ist so im Bereich 13, so um den Dreh. Auch da kommt es immer so ein bisschen auf die Kampagne drauf an. Jetzt in den ersten waren es immer recht begrenzt. Das heißt, also wirklich auch Einzeleinheiten. Das heißt, man muss dann schon gucken, auf welchen Typ spezialisiere ich mich vielleicht. Jede Einheit hat auch nochmal so verschiedene Aufgaben. Dann gibt es eben die Tank-Einheit, die Schadenseinheit, die Nahkampfeinheit, die Fernkampfeinheit, die Heilereinheit. Da muss man so ein bisschen gucken, dass man sich die ganz gut zusammenstellt. Ja.
Ah ja.
Und man kann eben nicht alles benutzen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nur 13 Einheiten und ich will jetzt 4, weiß ich nicht, Schlechter irgendwie haben von der Horde und dann vielleicht noch so 2 Dämonenheiler, dann ist die Hälfte auch schon weg.
Aha, gut, WC3 hast du nicht gespielt, das gilt es natürlich nachzuholen, aber so eine Schlacht, ja, so ein Scharmützel, wenn wir jetzt mal ausgehen von vielleicht, was weiß ich, Age of Empires 2, was, also verglichen damit, wie ist denn so eine Schlacht?
Ja, eigentlich wie Age of Empires 2.
Echt?
Man wählt seine Einheiten aus, geht Richtung gegnerische Armee oder gegnerische Gebäude und sagt, greift da an und die greifen an.
Gibt es taktischen Tiefgang, meinte ich.
Man kann seine Einheiten, wie gesagt, zusammenstellen und es gibt dann noch so ein paar Fähigkeiten, wo man dann auswählen kann, welche Fähigkeit sie nutzen sollen. Das habe ich jetzt aber bisher nicht so gebraucht.
Hervorragend.
Und dann gibt es aber noch die Heldeneinheiten, ne? Da werden wir dann vielleicht später zur Story kommen. Wir haben ja unsere Heldin, deren Geschichte wir spielen und die hat halt so ein paar mehr Fähigkeiten. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, Magie einzusetzen, wenn man entsprechend Mana sammelt. Vielleicht noch eine Ressource, von der ich noch nichts erzählt habe. Dann kann man auch noch Zaubersprüche einsetzen.
Das klingt so, dass du und ich Strategiespiele auf dieselbe Art und Weise spielen würden. Ja, gut. Dann bleiben wir doch gerne bei den Ressourcen. Was gibt es denn da so?
Gold. Da muss man auch aufpassen, dass man immer genug Gold hat, denn Einheiten, die dienen einem nicht aus Wohlgefallen, sondern die müssen auch immer bezahlt werden. Ansonsten kriegen sie schlechte Laune. Dann gibt es eben das Mana, was man eben braucht für die Zaubersprüche. Dann gibt es die Boshaftigkeit, die man entsprechend braucht.
Die Boshaftigkeit?
Genau. Ne, wenn ich Einheiten töte, dann sammle ich eben Boshaftigkeit ein und die kann ich dann wiederum ausgeben.
Mhm.
Genau, man braucht die Boshaftigkeit und das Gold vor allem auch für die Forschung, um eben neue Räume freizuschalten, Räume zu verbessern, Einheiten zu verbessern oder freizuschalten. Dann gibt es noch die Gurus, die erinnern so ein bisschen an Hühner. Die sorgen eben auch dafür, dass die Einheiten, die man hat, sich wohler fühlen, wenn sie regelmäßig essen.
Sag mal, da gibt es einen ganzen Haufen Ressourcen.
Genau, da gibt es echt eine ganze Menge und das ist aber sehr schön gemacht. Man kommt da sehr gut rein, eben durch die Kampagne. Das wird dann alles so nach und nach freigeschaltet. Dann gibt es eine Kampagnenmission eben zur Horde. Und dann, oh, jetzt machen wir eine Kampagnenmission mit den Dämonen. Und ja, Mana führen wir jetzt auch noch mit ein. Und ach, jetzt machen wir mal nur eine Kampagne zu Untoten. Und erst danach hat man eben die Möglichkeit, alles zu benutzen und seinen Stil zu finden.
Ein Käfig wurde zerstört und Kreaturen befreit.
Das heißt, wenngleich es sich viel anhört, man wird da gut rangeführt.
Genau, und dann weiß ich nicht, wie groß tatsächlich die Langzeitmotivation ist, wenn man dann jetzt eben alle Systeme hat. Fühlt es sich jetzt nicht so an, als würde sich dann da viel ändern.
Ja.
Sowohl an dem Gameplay. Ne? Du brauchst immer die gleichen Räume. Du musst halt gucken, auf welche Einheiten spezialisiere ich mich, also welche Forschung treibe ich voran, welche Räume baue ich dafür. Dann baut man eben so viele Einheiten, wie man eben kann und zieht mit denen zur Oberfläche. Muss immer noch mal ein bisschen aufpassen, dass man seinen Dungeon entsprechend auch sichert. Ne?
Mhm.
Zum Beispiel kann man dort auch Fallen erforschen und hinstellen, dass man dann eben nicht so viele Truppen unten im Dungeon braucht. Aber die will man ja auch gerne an der Oberfläche haben. Ja.
Okay, das sind ja einen ganzen Haufen Systeme. Ich dachte, das wäre übersichtlicher. Vielleicht kannst du ja nochmal sagen, wie lang man daran spielt. Du hast ja 5 Stunden dran gespielt. Ich hoffe nicht, wie bei Cricket, dass es auch 0,9 waren.
Nee, etwa 5 Stunden. Ich habe die ersten 5 Missionen gemacht in der Kampagne.
Weißt du, wie lang das Ding sich zieht?
Also ich hatte einen GameStar-Test gesehen, die haben so 22 Stunden gebraucht für die Kampagne.
Super.
Wenn man damit durch ist, gibt es dann eben noch Skirmish-Karten. Und wenn man damit durch ist, gibt es dann eben auch nochmal ein DLC, wo eben auch nochmal eine neue Kampagne kommt.
Wow.
Also über zu wenig Content kann man sich jetzt hier nicht beschweren.
Super. Ja, du hast mir jetzt innerhalb der letzten paar Minuten einen Haufen Systeme präsentiert, also wirklich viele Systeme. Und gab es bei dir schon mal einen Zeitpunkt, wo du überfordert warst?
Das war eigentlich nur, als sich das Spiel das erste Mal geöffnet hat und man sich jetzt selber überlegen musste, was für Einheiten, auf welche Einheiten spezialisiere ich mich. Aber dann kommt man da eigentlich gut rein. Also ich fand jetzt nicht, dass ich da überfordert wurde, eben weil das alles schön rangeführt wird.
Ja, wie du sagst, es sieht so ganz leicht knuffig aus, ne? Klar, thematisch nicht. Aber was sagst du dann, für welche Altersgruppe ist das?
Boah, das ist... Also auf jeden Fall nicht für die Jüngeren, denn da kommt dann vielleicht noch der Humor zu tragen, weil...
Ist auch dieser boshaftig?
Der ist überhaupt nicht boshaftig. Hm? Der versucht es halt eben alles so ein bisschen eher ins Lächerliche zu ziehen und ist gespickt mit Anspielungen auf Filme, Comics, hauptsächlich, also sehr, sehr viele Marvel-Anspielungen, wo ich jetzt auch nicht so drin bin.
Nee, ich auch überhaupt nicht.
Aber die Hauptgeschichte, die erzählt wird, ist eben eine reine Marvel-Anspielung. Da gibt es ja diesen Handschuh, wo man irgendwie diese Kristalle braucht, keine Ahnung. Und genau das haben sie da eben 1:1 gemacht. Also, dass dann eben Tristan, der Stiefbruder von unserer Protagonistin Talia, die eben das Böse beherrscht, der will irgendwie so einen Handschuh haben und braucht dafür verschiedene Kristalle und dann muss man ihn versuchen, daran irgendwie zu hindern. Genau, also das ist wirklich alles voll gespickt und es wird auch ganz oft so diese vierte Wand durchbrochen. Es gibt dann irgendwie noch so einen Erzähler, der eben dann auch immer sagt, was gerade so passiert. Ne? Das ist eben so in diesem Stil. Und da werden halt ganz oft irgendwelche blöden Bemerkungen gemacht. Also
flapsig.
Es war ganz nett, sehr flapsig, genau, versucht es sehr ins Lächerliche zu ziehen. Also man fühlt sich jetzt nicht so, als wäre man hier so dieses Böse. Man hätte das ja auch so machen können, dass es ein sehr, sehr düsteres Spiel ist, man Leid über das Land bringt, das ist hier jetzt eben nicht so dargestellt, sondern eben vom Stil her oder von der Stimmung her eher so lustig, flapsig, ja, sehr direkt.
Man ist es ja gewohnt, dass ein Spiel entweder die Oberwelt ist oder die Unterwelt. Also entweder Strategiespiel gegen einen Opponenten oder eben in der Unterwelt so ein Aufbau-Ding, ja. Und das findet ja jetzt gerade zusammen, das klingt auf dem Blatt Papier geil, aber ist es nicht so, dass man ja schon Spaß an beidem haben sollte und das ist dann natürlich schwer zu erfüllen, ne?
Also ich finde, sie haben das sehr gut gemacht, diese Integration. Vor allem ist es super einfach, zwischen diesen beiden Welten hin und her zu wechseln.
Ja.
Und man muss auch sagen, die Welt oben ist nicht sonderlich groß und die Welt unten ist auch nicht sonderlich groß.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, also es ist alles sehr übersichtlich. Die Kartengrößen sind halt wirklich sehr, sehr übersichtlich. Und du hast halt auch nur begrenzte Räume, die du da eben bauen willst und kannst. Da kommst du eigentlich auch recht schnell an deine Grenzen. Du kannst sehr einfach zwischen hin und her wechseln. Du hast links einmal die Karte für die Oberwelt und rechts einmal die Karte für die Unterwelt und dann kannst du da draufklicken und dann bist du da direkt drin. Also das sind keine Ladezeiten oder so. Dann kannst du da ganz entspannt hin und her wechseln. Dann kannst du, weiß nicht, deine Einheiten auf der Oberwelt mal Richtung nächstes Lager schicken. Wenn du jetzt feststellst, oh, vielleicht wollte ich nochmal eben einen Raum bauen oder Gold ist gerade schon wieder alle, muss ich nochmal eben gucken, ob ich noch irgendwo eine neue Goldader finde. Dann kannst du schnell auf die rechte Karte klicken und dann bist du sofort in der Unterwelt, machst da eben deine Räume, das geht auch super einfach, einfach mit der Maustaste Blöcke markieren, die abgebaut werden sollen und fertig ist das Ganze, muss man nicht nochmal auf irgendeinen Button klicken oder so.
Talia, Stiefschwester, du wagst es, dich hier blicken zu lassen, nachdem du unseren Ziehvater getötet hast?
Es gibt Schnelltasten, womit du deine Einheiten auswählen kannst. An der Oberfläche deutlich einfacher als unten. Da fand ich es ein bisschen schwierig, die Einheiten dahin zu bringen, wo man sie hinhaben will, weil man die dann immer aufheben muss und dann irgendwie dahin tragen muss. An der Oberfläche war das ein bisschen angenehmer. Aber so dieses Hin- und Herwechseln, das Zusammenspiel, das hat echt gut funktioniert und hat halt auch so ein bisschen Abwechslung reingebracht. Wenn man jetzt nur ein System hätte, dann wäre es, glaube ich, zu flach.
Mhm. Okay, okay. Dann erzähl uns doch zum Abschluss noch ein bisschen über die Geschichte. Da hast du ja eben schon angeteasert, man begleitet eine Heldin.
Genau, beziehungsweise aus unserer Sicht wäre sie natürlich keine Heldin. Und zwar ist das Talia. Klang so ein bisschen, dass die Geschichte von ihr schon in den vorherigen Teilen erzählt wurde. Dazu kann ich jetzt natürlich nichts sagen. Und es beginnt damit, dass sie eben von ihrem Stiefbruder Tristan gefangen genommen und entführt wird. Und dann drehen sich die ersten Missionen erstmal darum, dass man ihr folgt. Man sieht sie dann hier im Käfig. Und dann kann Tristan natürlich mit ihr immer erstmal wieder entkommen. Und irgendwann schafft man es dann aber, sie zu befreien und dann sitzt sie auch im Thronsaal rum und dann kann man mit ihr eben auch als aktive Einheit dann kämpfen. Ansonsten, ja, geht es halt, wie gesagt, darum, jetzt Ziel der Story ist halt da so ein bisschen Witz reinzubringen und jetzt nicht unbedingt eine spannende Geschichte zu erzählen.
Ja, aha.
Also geht halt eben, wie gesagt, ne, Tristan will halt diesen Handschuh haben und die Diamanten dafür Und wir versuchen halt, oder ihn daran zu hindern.
Ich finde auch, dass es Skirmish gibt, ehrlich gesagt, ganz sympathisch, weil so Strategiespiele haben mich nie an der Stange gehalten durch eine Geschichte, durch eine Story, weil dann, ach, ich weiß auch nicht, Skirmish fand ich immer tausendmal sympathischer.
Ja, hier könnte ich mir vorstellen, dass es halt auf Dauer ein bisschen eintönig wird, weil die Systeme dann halt doch begrenzt sind. In diesen Kampagnen ist immer noch mal irgendwie ein Kniff mit drin, der das Spiel halt noch mal ein bisschen verändert. Sei es jetzt erstmal die Einführung oder dann, als ich da war, gab es dann irgendwie so ein Einhorn, was ein ziemlich mächtiger Gegner ist. Und wenn man das entsprechend besiegt, dann bekommt man eine ganze Menge Bösartigkeit zum Beispiel.
Ja, ja, klar. Das Einhorn vielleicht auch als Bild des Guten.
Natürlich.
Irgendwie. Ja, natürlich. Gut, lieber Jan, ich würde da jetzt einen Deckel drauf machen, aber eine Frage habe ich natürlich noch an dich. Ja. Und die kannst auch du gut oder böse beantworten. Würdest du Dungeons 4 weiterspielen?
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also es ist ein wunderschönes, dadurch, dass die Geschichte halt so leicht ist, vielleicht auch so ein Spiel, was man so nach Feierabend mal so eine Mission für eine Stunde, wunderbar.
Okay, super. Und scheinbar beschäftigt einen das jetzt auch nicht groß stimmungsmäßig, ne? Man legt dann eine Stunde rein und...
Nö, und gut ist. Wenn man den Humor noch mag, dann ist man, fühlt man sich sogar noch ganz gut.
Dann freue ich mich, dass ich dir diesmal auch mal was geben konnte, wo du vom profitiert hast.
Ja, ich danke für diese Auswahl.
Bitte, bitte.
Ja, und du hast natürlich auch etwas gespielt. Magst du uns vielleicht einmal sagen, was das war?
Ich habe für dich gespielt Brothers Tale of Two Sons. Brothers Tale of Two Sons von dem Studio Starbreeze Studios, einem schwedischen Studio. Erschienen 2013, hat also jetzt schon 11 Jahre auf dem Buckel, hat aber einen richtig guten Ruf. Und ja, das hast du mir gegeben und ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ja lieber Jan, ich bin mal gespannt, worüber wir jetzt reden werden, weil letztes Mal hattest du gesagt, du würdest gerne mit mir darüber reden und das hast du eben eingeschränkt, würdest gerne übers Ende mit mir reden. Genau, also was ist es? Es ist ein, ja, ich meine, das klingt immer so doof, ein Adventure, ein Action-Adventure. Ich finde, da kann man alles drunter zusammenfassen unter Action-Adventure. Wir begleiten zwei Brüder, sind in einem nordischen Hochland. Es sieht ein bisschen aus wie Schottland. Also wir spielen eine Geschichte von zwei Brüdern, einem größeren Bruder und dem kleineren Bruder. Und wir sehen halt in der Vorsequenz, wie der kleinere Bruder die Mutter ins Meer hinablässt. Er sitzt im Boot, sprich sie ertrinkt. Die beiden haben also ein Traumata und wir sehen jetzt, wie der Vater auf einem Heilertisch liegt und auch schlecht dran ist. Und die beiden bekommen halt den Auftrag, nach einem magischen Baum zu suchen, loszustapfen und dort ein heilendes Etwas zu bekommen. So, und dann laufen die beiden los.
Vielleicht kannst du ja erstmal noch mal kurz sagen, dass man sich das auch ganz gut vorstellen kann. Wie sieht das Spiel eigentlich aus?
Ja, es sieht aus wie 2013, aber nicht in die Jahre gekommen. Also es ist eine zweckmäßige Grafik, die aber auf keinen Fall störend ist. Sehr atmosphärisch. Wir sehen Schnee fliegen, wir sehen Häuser und gute Texturen. Wir sind, nur um euch mitzunehmen, wir sind aus der ISO-Perspektive, also oben rechts, so Pi mal Daumen. Und die Kamera lässt sich frei schwenken. Die Kamera versucht, die beiden immer zu zentrieren. Ich finde so, eins der innovativsten Sachen, die ich auch so noch nicht gespielt habe, Jan, das ist, dass du beide Brüder gleichzeitig steuerst. Nämlich den größeren mit dem linken Stick des Controllers und den kleineren mit dem rechten Stick des Controllers. Und es ist für mich nicht immer so einfach gewesen.
Ja, man muss da, glaube ich, reinkommen.
Ja, man muss da neu reinkommen. Und ich muss sagen, ich habe das Ding mit der Mutter gespielt. So, und die Mutter ist traditionell überhaupt keine Spielerin, aber hatte richtig Bock und hatte überhaupt keine Erfahrung im Controller. Mhm. Und sie hat es hingekriegt nach einigem Zutun. Ne? Also wir haben ansonsten nur noch pro Bruder eine weitere Taste, eine Aktionstaste. Und die Mutter kam damit zurecht. Also klar, hier und cool. Da gab es schon mal Geschicklichkeitspassagen, da habe ich dann übernommen. Und das war dann für mich auch kein Problem. Aber ich finde, das war schon sehr kompatibel zu einem Menschen, der jetzt nicht großer Videospiel-Veteran ist. Wie sieht das aus? Also eben nordisch-keltisch mit einer tollen atmosphärischen Grafik, nicht zu viele Polygone. Wer sich noch an Black and White 2 erinnert fühlt, gut, das war sogar in den 2000ern, aber da hat es mich immer dran erinnert. Das würde ich so sagen, ist auch die Atmosphäre des Ganzen.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, man spielt das irgendwie so mit zwei Sticks und steuert damit jeden Bruder. Das ist eigentlich, finde ich, auch ein ganz cooles Element, dieses Spiel eben. Oder mal eine ganz andere Möglichkeit, dieses Spiel dann eben auch zu spielen.
Und auch innovativ, ne? Also ich glaube, da stolpern du und ich aber natürlich über unsere Unfähigkeit, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, ne? Also wir sind schon, der Mensch konzentriert sich immer auf eine Sache und da bin ich zumindest bei mir stetig drüber gestolpert, ne? Also natürlich, also wenn wir jetzt gerade auslaufen müssen mit beiden, da kriege ich es noch hin, beide Sticks nach vorne zu drücken, aber ungelogen, wenn dann ein Heuball in der Mitte liegt und wir müssen mit jedem Bruder dann links und rechts ausweichen, da war schon dann die Competition. Nee, das klingt lustig, das war aber tatsächlich so, aber ansonsten ist es natürlich sehr innovativ, ne? Und auch irgendwie logisch, also irgendwie so offensichtlich, dass man zwei Brüder so steuern kann und dass man es tut, bringt natürlich auch eine weitere Verbindung zwischen den beiden, ne?
Genau. Wie ist denn die Interaktivität zwischen den Brüdern? Also ist das so, dass die sich gegenseitig auch mal irgendwie unterstützen oder spielt man dann eben so beide so nebeneinander eben her?
Nein. Also die beiden laufen stets parallel, aber die beiden laufen stets nebeneinander her. Das heißt, ne, wir können mit dem einen rechts, links, mit dem anderen geradeaus und so weiter und so fort. Die Kamera hat aber stets beide im Blick. Aber die Interaktivität, und das wirst du nicht unbeabsichtigt angesprochen haben, die wird schon gut ausgenutzt. Also das fängt bei einer Räuberleiter an. Ne? Der große Bruder stemmt sich gegen eine Wand, hält die Füße hin und der Kleine kann dann an ihm herhochklettern. Oder der große Bruder ist kräftig genug, einen Hebel runterzuziehen, um eine Leiter runterzuholen. Der kleine Bruder schwingt sich dann hoch. Oder der kleine Bruder kommt er durch ein Loch gekrochen und kann auf der anderen Seite des Raums eine Schaltfläche aktivieren. Das ist schon gut gemacht. Ich muss aber sagen, dass es jetzt nicht überambitioniert ist. Ne? Also es enttäuscht mich nicht. Ich würde sowieso sagen, das ist eigentlich ein Rätselspiel. Ne? Also wir laufen dann in einen Abschnitt rein, in einen Levelabschnitt und dann haben wir ein Rätsel vor uns stetig. Ne? Also wie kommen wir jetzt auf die andere Seite der Schlucht? Wie kriegen wir die Leiter darunter? Wie kriegen wir beide unbeschadet darüber? Ja, einfach, das ist ein Rätselspiel, ganz ehrlich. Also das war natürlich auch schön mit der Mutter, weil Rätseln kann jeder, ne? Und sie ist so ein Sudoku-Freak und rätselt auch gerne. Also habe ich sie da manchmal rätseln lassen, ne? Es war eine Szene da war es so, dass die beiden abhauen mussten im Schnee vor einem Riesen, so. Und dann waren da eingefrorene Mannequins. Und dann war die Frage, okay, wie können wir jetzt diesem Riesen entkommen? Und mit Rennen brachte es nichts, sondern die Lösung war, dass wir uns jeweils mit einem Bruder hinter so einen Mannequin stellen. Und klar, ne, du und ich, Jan, wir haben 20, 30 Jahre Spielerfahrung, aber sie eben nicht. Und dann habe ich sie mal rätseln lassen. Aber es ist jetzt nicht überambitioniert. Ich glaube, du hast ja gesagt, man ist dann 4-5 Stunden durch das Ding. Wir haben jetzt 7-8 gebraucht, weil sie eben nicht erfahren ist. Und ich habe mir die Zeit gelassen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du und ich, wir werden da wahrscheinlich durchlaufen, schätze ich mal.
Ja, gut möglich.
Und zum Sound. Der Sound ist ja auch ein Teil der Atmosphäre. Und der Sound, wir hören halt hier und da mal nordische Klänge, Gedudel, weiß nicht. Nichts Störendes, eher sphärisch. Und natürlich Winde wehen, Schritte auf dem Schnee und so weiter. Also sehr atmosphärisch und das fängt auch das Gesehene ganz gut ein, würde ich sagen. Ansonsten, ich finde tatsächlich, das Spiel ist nicht episch, aber sehr bildgewaltig. Also ich finde, da sind immer Postkartenmotive und Landschaften, die mich einfangen, ohne episch zu sein. Also es hat jetzt keinen Anspruch von Herr der Ringe oder Elden Ring, ja, möglichst, weiß nicht, die weite Elbengeschichte, sondern es ist sehr bildgewaltig. Und das finde ich irgendwie auch total sympathisch und auch erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Da kann man auf jeden Fall, ja, weiß nicht, gut reinkommen, wenn man da eben nicht... ja, kein Bock auf dieses Große hat von Elden Ring und genauso sieht's aus, ja. Und die erste Umgebung, also es sind so drei unterschiedliche Umgebungen, kann man schon was sagen. In der ersten Umgebung, das sind so die ersten ein, zwei Spielstunden, da starten wir im Dorf und müssen dann da von wegkommen. Wie gesagt, wir wollen zu diesem Fabelbaum und das mit dem Schwimmen ist nicht so einfach. Der Kleine kann nur mit dem Großen schwimmen, weil der nicht schwimmen kann. Warum auch immer die auf einer Insel aufwachsen und der Kleine kann nicht schwimmen, ich weiß auch nicht. Und danach kommt eine Industrielandschaft unten, also eine Höhle. Wir sind in eine Höhle, das ist keine Landschaft, wir sind in eine Höhle und das ist so ein bisschen Steampunk-mäßig, überall Zahnräder und wir müssen uns durch Maschinen finden. Und danach kommt eine Schneelandschaft, also wir gehen wieder hoch und wir kommen in so Schneewälder und so Schneedörfer auch und sehen eingefrorene Menschen. Also auch das ist abwechslungsreich, ne? Genau. Jetzt sagtest du schon, dass du gerne vorgreifen wollen würdest.
Mich würde nochmal interessieren, dass man sich das auch nochmal ganz gut vorstellen kann. Wie sieht es denn mit der Sprache aus?
Ja, du, ja.
Also, oder wie wird die Geschichte erzählt?
Die Sprache ist... Mutter sagte Gälisch am Anfang, aber ganz ehrlich, das kann ich mir kaum vorstellen, dann wäre Gälisch sehr einfach. Also wir sehen ein einfaches Gestammel, hören wir, also die unterhalten sich schon miteinander, wir verstehen aber nichts und es wird viel gezeigt, viel gedeutet. Die NPCs, wenn wir mit denen unterwegs sind und wir suchen halt ein XYZ, dann deuten die ganz schnell in die richtige Richtung. Wir sehen schon mal NPCs miteinander reden, aber auch kein Englisch oder Deutsch, sondern irgendwas, was wir nicht verstehen und was ich auch noch nie gehört habe. Das ist schon durchaus phonetisch richtig gut gemacht, ne? Also auf keinen Fall, in keinem Moment erinnern wir uns da an Englisch oder Deutsch und hören es auch nicht raus, sondern... Es ist eben gut in dieser Fantasiesprache. Ja, wie wird die Geschichte erzählt? Durch Zeigen, Deuten, Traumsequenzen, also durch Aktionen und Dinge, die den Charakteren passieren. Und jetzt zum Beispiel, also als Beispiel genommen, dieses Ziel dieses Baumes, zu dem wir wollen, das wird am Anfang aufgezeigt, neben einem Schamane eine Karte aufmacht und mit dem Finger drauf deutet und die beiden Brüder machen ein verstehendes Gesicht. Also so wird die Geschichte erzählt, quasi. Mhm. Ich finde es ganz gut gemacht an sich, ja.
Okay, also hast du jetzt keine deutsche Sprachausgabe oder englische Sprachausgabe vermisst?
Nein, ich habe sie auch nicht vermisst. Also der Vorteil ist natürlich, dass man dann auch international konkurrenzfähig ist, ne?
Nein!
Dass ich das ganz genauso verstehe wie jemand in Kanada oder weiß ich nicht, in irgendeinem Land, das westliche Medien gewohnt ist. Nee, habe ich nicht vermisst und finde ich, ist taktisch auch klug gemacht, natürlich von Entwickelnden, ne? Beziehungsweise den Studioleitenden. Ja.
Du hattest ja gesagt, man hat nur eine Interaktionstaste. Wie gut wird diese Interaktionstaste genutzt? Also habe ich dann verschiedene Interaktionen oder ist es dann vom Gameplay her dann doch eher eintönig?
Also es ist ein Jump'n'Run, wenn du mich fragst, und ein Geschicklichkeits-Jump'n'Run. Und die Geschicklichkeit bei einer Interaktionstaste besteht natürlich zum einen daraus, in dem richtigen Moment abzuspringen. Zum anderen aber auch daraus, diese Interaktionstaste richtig zu nutzen. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass wenn wir uns irgendwo entlanghangeln, so müssen wir die gedrückt halten, wenn wir sie wieder loslassen, dann lässt auch der Charakter los, ne? Also es ist eigentlich eine Handtaste. Also wenn wir sie gedrückt halten, dann tun wir vor allen Dingen mit der Hand. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist das alles ein bisschen vereinfacht. Also ein Beispiel ist, dass die beiden hier und da mal einen Wagen schieben müssen. So. Und dann halten wir diese Interaktionstaste gedrückt und dann geht der Charakter, er geht zu dem Wagen, greift den Wagen und schiebt diesen Wagen an. Und das heißt, da ist keine weitere Interaktion für uns, ne? Und das ist natürlich zum Einfachen, könnte man jetzt sagen, aha, Vorwurf, ist eine Vereinfachung. Ja, es ist eine Vereinfachung. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch dienlich dem, was das Spiel sein soll. Also wenn die Entwickelnden da vor allen Dingen eine Geschichte transportieren wollen über zwei Brüder, das Spiel heißt eben Brothers Tale of Two Sons, also eine Sage zweier Brüder, dann ist es dem schon dienlich, ne? Und vielleicht ist es auch nicht so dumm, damit man die Steuerung zweier Brüder ein bisschen einfacher halten kann. Ich fand es jetzt nicht störend, dass das so simpel ist. Im Gegenteil, also ich bin eigentlich nur Jump'n'Runs gewohnt, wo du mehr als eine Taste hast. Und es war okay. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Boah, das ist schon so lange her.
Ja.
Da weiß ich auch nicht mehr.
Wann hast du es gespielt?
Ja, bestimmt so 2015, 2016. 2015, ja tatsächlich. 2015 habe ich es gespielt.
Also knapp nach Release, ne?
Also zwei Jahre.
Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall, dass der Grundton melancholisch-keltisch ist. Ne? Mhm. Also sowohl in der Musik. Also wir haben die ganze Zeit das Gefühl von einer Melancholie der beiden. Und klar, natürlich der traumatische Verlust direkt am Anfang der Mutter, dann auch des Vaters. Also das ist schon auch eine Geschichte des Verlustes.
Also jetzt kein Spiel, was man spielen sollte, wenn man gerade schlecht drauf ist?
Ich würde es mir auch wieder überlegen, ja. Das muss nicht sein. Und auch, ich weiß nicht, ob das Ganze, also ich finde auch, das ist jetzt nicht einem Grundschulkind gerecht werden muss, weil das natürlich schon sehr harte Themen ist. Also wenn ein Kind schon gefestigt ist, schon andere Medien vielleicht das auch erlebt hat, dieses Thema, dann ist das, glaube ich, ist es in Ordnung. 12, klar, 16, da passt das ganze Setting und dieser knuffige Look nicht mehr zu, aber ja, unter 12 würde ich es tatsächlich nicht spielen mit meinen Kindern.
Okay. Hast du sonst noch etwas, was du jetzt noch loswerden möchtest?
Du bist heiß, ne?
So ein bisschen.
Gut, du bist heiß, weil du hast mir das Spiel gegeben. Weshalb? Komm, sag's nochmal gerade.
Ja, wie gesagt, das Ende hat mich sehr berührt emotional und ist mir sehr im Gedächtnis geblieben.
Okay, alles klar. Pass mal auf, Jan. Dann, wie immer, liebe Leute, ihr habt jetzt 10 Sekunden zum Abschalten. Wir werden jetzt mal spoilern. Das heißt, ich zähle jetzt wie immer mal runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Ach, wie schön sich das auch mittlerweile eingebürgert hat, oder?
Ja, fantastisch.
Also im Gegensatz zu anderen Podcasts, Mann, sind wir gewieft. Na gut, dann schießt du mal bitte los, weil ich konnte dir nicht ganz folgen.
Inwiefern?
Ich habe mich auf Großes gefasst gemacht und ich muss auch sagen, also das waren jetzt bis knapp eine halbe Stunde vor Ende, bis da irgendwie mal irgendwas wäre, was einem Großen irgendwie nahe käme und einem saftigen Ende auch, Jan, das ist ein Spiel über Verlust und also ich muss sagen, es war jetzt nichts Besonderes. Es wird mir jetzt nicht in Erinnerung bleiben. Also eher Gameplay-mäßig, weil es halt eine Aneinandersetzung von Rätseln ist, was ich sehr cool finde. Ne? Aber ich weiß nicht, also worüber willst du reden?
Naja, am Ende stirbt ja der große Bruder. Und man muss dann eben mit dem kleinen Bruder sich wieder auf den Weg zurückmachen, alleine. Und da würde mich mal interessieren, wobei es jetzt schwierig ist, weil ich nicht weiß, wie viel du jetzt selber gespielt hast, da wäre es vielleicht sogar besser gewesen, ist man vielleicht mehr investiert, wenn man selber spielt, ja. Wie oft ist es dir passiert in dem Moment, dass du den Stick des großen Bruders gedrückt hast?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, schon hier und da mal. Also du musst natürlich als kleiner Bruder, kannst du die Dinge, die der große Bruder bis dahin getan hat, nehmen wir zum Beispiel wieder das Schwimmspiel. Der kleine Bruder konnte bis dahin nicht schwimmen, aber indem wir den Knopf für den großen Bruder dann drücken, bekommt der Kleine dann quasi die Macht übertragen des großen Bruders. Und also ich würde aber nicht zustimmen, wenn du sagst, der kleine Bruder müsste sich zurück auf den Weg machen. Also wir gehen durch weite Auen und Landschaften und am Ende holt uns ein Vogel ab und bringt uns auf seinem Rücken wieder zum Vater. Also ich weiß nicht. Und ich fand es auch thematisch, also ich habe tatsächlich vorher einen Artikel gelesen und das war kein GameStar-Artikel, sondern der Uni Potsdam. Aus Didaktische Potenziale digitaler Spielwelten, ein Artikel von 2020 von Saskia Meyer, heißt die wissenschaftliche Dame, die da gemacht hat. Und ein Zitat ist da, wir alle treffen Entscheidungen, aber letzten Endes treffen unsere Entscheidungen uns. Also da geht es natürlich um die Auswertung eben dieser Pointe des Spiels, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, das ist eine Heldenreise mehr oder weniger. Und dass der Kleine, klar, das Spiel wird eingeleitet mit dem kleinen Bruder, der eben die Mutter in den Fluten versinken sieht. Und das Spiel geht mit dem kleinen Bruder auch wieder raus. Und der große Bruder ist eigentlich nur ein Vehikel. Und ich muss aber auch sagen, dass die beiden mir über das Spiel nicht ans Herz gewachsen sind. Also hatte ich dieses Spiel denn gekriegt, oder?
Ja, aber ich kann ja auch sagen, warum. Mhm. Dadurch, dass du eben ja diese 5 Stunden oder 6 oder 7 halt beide Brüder spielst, die sich gegenseitig helfen und du eben dieses Gameplay-Element hast, dass eben beide mit jeweils dem eigenen Stick gespielt werden, dieses Zusammenspiel. Und dann ist es am Ende so, dass der große Bruder dann eben rausgerissen wird und du brauchst den einen Stick nicht mehr.
Mhm. Ah.
Und dann hast du halt trotzdem manchmal so das Gefühl, okay, du machst es ganz automatisch, dass du diesen Stick drückst oder bewegst, weil du es ja die letzten 5 Stunden auch gemacht hast. Aber dann denkst du, oh, verdammt, stimmt, der ist ja gar nicht mehr da. Und also, so trifft es einen, finde ich, dann eben schon ziemlich direkt, weil hier jetzt eben dieser Kniff ist, dass man eben diesen einen Stick, dieses eine Spielelement, was einen jetzt das ganze Spiel über begleitet hat, eben nicht mehr braucht und der Verlust somit sehr, sehr deutlich wird.
Das ist interessant, so habe ich das gar nicht gesehen. Und ich glaube, das ist das Problem, wenn man es zusammen mit einem anderen Menschen spielt und man das nicht für sich alleine spielt, ne? Weil ich habe das mit der Mutter zusammen gespielt und wir haben uns viel darüber unterhalten, was sehen wir, wie fühlt es sich auch an, lieber Neuling. Und ich glaube aber, so wie du es mir erzählst, dass eben, also dieses interaktive Element des Controllers natürlich, ne, den du gewohnt bist, zusammen zu betätigen und dass dieser dann fehlt, das erklärt sich mir dann schon mehr, ne? Aber das ist natürlich nichts, was die Geschichte mir erzählt.
Aber es ist dann eben kein Film, sondern das nutzt dann eben das Medium Computerspiel, das interaktive Medium dann eben aus, um eben dieses Gefühl zu transportieren. Das finde ich eben sehr, sehr genial eigentlich, oder was? Genial, aber sehr, sehr eindrücklich oder sehr bewegend dann eben an diesem Spiel. Dass man eben durch diese Auswirkung auf dieses Gameplay, auf die Gewohnheiten, die man sich eben aufgebaut hat in diesem Spiel, dass man das so direkt merkt, dass da eben jetzt etwas fehlt.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass es durchaus Elemente gab, die ich bis zum Ende nicht verstanden habe. Also ich habe mir sogar aufgeschrieben, dass wir eventuell in einer Traumwelt drin sind. Das mag natürlich auch sein, dass es eine nordische Sage ist oder was auch immer, halt eine Tale. Aber jetzt als Beispiel, die beiden treffen unterwegs ein Mädchen und die drei, ja, gehen dann zusammen durch die Welt, sie retten das Mädchen und dann gehen sie zu dritt los und lustigerweise, die beiden Brüder müssen knifflige Rätsel lösen, um über einen Burggraben zu hüpfen und das Mädel springt einfach drüber. Ja, okay, alles klar. Aber auf jeden Fall, dieses Mädel verrät uns nachher, weil, wie sich rausstellt, ist dieses Mädel eigentlich eine riesige Spinne. Also kurz vor dem Baum, kann auch sein, dass es, weiß ich nicht, das baumschützende Wesen ist oder sowas. Also das habe ich wahrlich nicht verstanden.
Puh, da kann ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Dafür ist es für mich einfach dann eben auch schon 9 Jahre her.
Ja, das ist ein Argument. Man könnte aber auch sagen, dass es nicht weiter in Erinnerung geblieben ist.
Nö, aber was bleibt einem nach 9 Jahren an Spielen und Filmen in Erinnerung?
Komm.
Dann ja eben schon die starken Momente. Und das gehört dann da sicherlich nicht dazu.
Also ich hab's wirklich nicht verstanden. Und das ist halt doof. Aber letzten Endes finde ich dann wirklich, dass es ja ein Eindruck von einem Traum ist. Also halt Fantastik ist da drin. Also auch sowas wie eine Steampunk-Welt in einer Höhle. Das passt wunderbar zusammen. Das meine ich halt eben mit bildgewaltig, aber nicht episch, ne? Das ist wirklich toll gemacht. Aber ich werde mich nicht an die Geschichte erinnern. Es mag aber auch sein natürlich, dass ich als 34er Mensch, der in 2024 lebt, natürlich schon hunderte von ähnlichen Geschichten gespielt habe und mir aber eher andere Verlustgeschichten in Erinnerung geblieben sind. Ich also vielleicht ein bisschen abgestumpft bin, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, wie gesagt, ne, die Geschichte bleibt jetzt nicht unbedingt in Erinnerung. Das ist richtig. Das ist halt, was bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist dann eben hier eher das Emotionale. Eben, was durch das Gameplay eben transportiert wird.
Genau, und das verstehe ich, und da verstehe ich auch sehr gut. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe mit der Mutter nachher nochmal mehr oder weniger ein Interview geführt, weil mich das interessiert hat, wie das ist für einen Menschen ohne, ja, ohne spielerischen Background. Und sie sagte, ja, dass ihr das sehr gut gefallen hat und sie es gerne wieder spielen würde, also nochmal spielen würde. Das hat mich erstmal gefreut, aber die Geschichte hat auf sie nicht gepackt, ne? Aber das heißt ja nicht, dass der Verlust eben nicht so ist, wie ich es dir jetzt vorgetragen habe, sondern es, auch da würde ich sagen, das ist, weil sie und ich das gleichzeitig gespielt haben. Garantiert. Und ich werde definitiv nochmal mit ihr reden, ja, wie sie das verspürt hat, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weil, wie gesagt, gesteuert hat sie vor allen Dingen.
Genau, und das ist ja eben der Kniff.
Und das ist eben der Kniff, aber das weißt du halt auch nicht bis vor Ende, ne? Und
nö, das soll einen ja auch überraschend kommen. Also wenn man das vorher weiß, dann ist es, glaube ich, nimmt das, glaube ich, auch viel raus. Aber wenn einen das so überfährt und überrascht, weil wie oft passiert ist, dass eine Figur, die man selber steuert, stirbt in einem PC-Spiel? Nicht oft.
Ja, nicht oft, genau, sagen wir nicht oft. Aber ich hätte mir da eher gewünscht, gut, wir sind jetzt 10 Jahre weiter, aber dass da am Anfang gesagt wird, pass mal auf, für die beste Spielerfahrung, bitte spielt seid möglichst alleine und spielt es selber so.
Naja gut, wenn ich ein Spiel empfehle oder jetzt hier, dann geht es natürlich auch um das Spielen irgendwie so ein bisschen mit. Deswegen hatte ich das jetzt nicht dazu gesagt.
Nee, musst du auch nicht.
Und klar, damit eigentlich davon ausgegangen war, dass du es selber spielst.
Ja, natürlich, aber zum Beispiel bei Is Das Quals hat das wunderbar funktioniert, mit einem anderen Menschen zusammen zu spielen. Und weil ich davon ausgegangen bin, weil du gesagt hattest, hier eine Geschichte, hast du mir rausgesucht, dass es auch wieder was war, was Mutter und ich vor allen Dingen zusammen erleben können. Ja, also fühl dich eingeladen, das nächste Mal noch klarer zu machen. Ich bin da jederzeit wieder bereit, eine Geschichte auf jeden Fall zu spielen. Es war aber kein schlechtes Spiel. Das kann ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist halt für mich nicht mit diesem melancholischen Unterton, weißt du? Aber es hat ja auch gameplaymäßig, finde ich, toll funktioniert. Das muss man wirklich sagen.
Man muss ja auch bedenken, es ist von einem sehr kleinen Entwicklerstudio auch entwickelt.
Ja, vielleicht kann ich da noch 2 Worte zulassen. Genau, Starries Studios aus Schweden, 1998 gegründet. Da arbeiten 98 Mitarbeitende. Und die sind unter anderem bekannt vor Payday 2. Und es gibt einen, ja, der Story-Schreiber, der heißt Joseph Ferris oder Fares. Und es war sein erstes Spiel. Und damit hat er dem Studio arg geholfen. Weil bis dahin haben sie keine schwarzen Zahlen geschrieben, sondern nur rote. Und eben dieses Spiel und Payday 2 haben das Studio endlich auf den finanziell lohnenden Kurs gebracht. Auf Steam ist das Spiel sehr positiv bewertet. Auf Metacritic hat es eine 94 von 10. Und ja, ich muss sagen, also gameplaymäßig hat mich das aber auf jeden Fall abgeholt. Aber ich kann mir gut denken, warum du sagst, ich hätte es alleine spielen sollen.
Nicht alleine, aber selber spielen ist, glaube ich, hier tatsächlich etwas, das
noch besser.
Ja, genau. Einfach das Spiel selber zu spielen, weil es einen dann, finde ich, glaube ich, dann doch noch mal mehr mitnimmt.
Ich denke auch, aber ich finde sogar alleine spielen, weil im Endeffekt, also die Mutter und ich, wir haben so viel über das Spiel unterhalten währenddessen und da vor allen Dingen über Gameplay. Ja, ich finde trotzdem, es war schön zu spielen.
Würdest du das Spiel weiterempfehlen?
Ja, würde ich. Und ich würde es auch selber nochmal spielen, in einigem Abstand vor ein paar Jahren, aber ich würde es weiterempfehlen, ja. Weniger für den Story-Aspekt, eher, ne, so wie du es mir jetzt nochmal erklärt hast, finde ich das toll. Und da würde ich es vielleicht auch deswegen weiterempfehlen, vielleicht doch. Aber auch, weil es ein guter Plattformer, ein gutes Adventure ist, mit kniffligen Rätseln. Ja, würde ich machen.
Alles klar. Dann sind wir jetzt ja noch nicht ganz am Ende. Denn einen Punkt haben wir noch.
Genau. Kommen wir zu dem Punkt, der uns alle sehr glücklich macht. Mit einer Neuigkeit aus dem Game Pass. Lieber Till, was gibt's heute?
Ah, Till ist leider indisponiert gewesen dieses Mal, ja. Aber das macht nichts, denn wir haben einen wunderbaren Ersatz. Hier ist das, was Simon uns berichtet, was er gespielt hat.
Hallo, liebe M10Z-Gemeinde, hier ist der Simon und ich gebe dieses Mal die Till-Vertretung. Grüße gehen raus, lieber Till, gute Besserung. Und natürlich habe ich auch mir eine vermeintliche Perle aus dem Game Pass geschnappt und für euch angespielt. Es handelt sich dabei um das Spiel Core Keeper. Und die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Wir sind Teil einer Expedition in einen tiefen Dschungel. Dort treffen wir auf einen mysteriösen Gegenstand und schwupp, sind wir nicht mehr da, wo wir vorher waren. Sondern wir sind mitten in einer 2D-Höhle in Super Nintendo Pixel-Grafik. Das Ganze wird in schnellen, handgezeichneten Bildern erzählt und danach ist man, ja, vollständig auf sich allein gestellt. Das Spiel erklärt einem absolut gar nichts. Es gibt keine Schilder, es gibt keinen Erzähler, es gibt nur Texthinweise zu irgendwelchen Dingen, die wir gerade im Inventar haben. Also klickt man fröhlich in der Landschaft umher und stellt schnell fest, alles, also wirklich alles, lässt sich verändern. Ich sammle also Holz und Pilze und räume ordentlich im Startbereich der Höhle auf. Ein blauer Schimmer erweckt meine Aufmerksamkeit. Ist das nicht dasselbe Ding, das ich im Dschungel gesehen habe? Licht wäre jetzt echt hilfreich, denke ich mir, und sehe im Inventar eine Fackel. Aber die besitze ich noch gar nicht, sondern ich kann diese aus dem Holz, das ich gerade eingesammelt habe, bauen. Und schnell ist der Raum ausgeleuchtet. Ich sehe drei große steinerne Relikte und mir ist sofort klar, okay, die muss ich irgendwie in Gang kriegen. Also packe ich zusammen, was ich so gefunden habe, baue mir eine Holzspitzhacke, eine Schaufel und eine Angel und grabe mich willkürlich weiter. Das ist angenehm einfach und intuitiv. Natürlich bin ich in der Höhle nicht allein. Ich treffe auf weniger freundliche Zeitgenossen, die ich aber sehr schnell einzuschätzen und zu besiegen weiß. Jetzt habe ich also so langsam den Dreh raus. Ich finde Erze und Samen, erkunde neue Biome, finde friedliche Tiere, die ich zu zähmen versuche, rätsle, wie ich aus den gefundenen Kristallen etwas Nützliches machen kann und puzzle mich so Schritt für Schritt weiter nach vorne. Über das intuitive Crafting-Menü mache ich schnell Fortschritte. Meine Erze werden zu Barren, meine Holzhacke ist schnell aus Kupfer und die erste Rüstung lässt nicht auf sich warten. Aber plötzlich wird's unbequem. Der gesamte Bildschirm wackelt, denn ich habe eine Höhle freigelegt, die ich besser nicht hätte betreten sollen. Ein mächtiger Schleimklumpen springt mich an und bleibt nur die Flucht. Dieser Raum ist für den Gegenwart-Simon noch zu schwer. Der Zukunfts-Simon, der freut sich drauf. Apropos Gegenwart und Zukunft. Zum Spielstart wählt man einen Archetyp. Das war so belanglos und nebenbei, dass ich es völlig übersehen habe. Jetzt meldet sich aber das Spiel ständig bei mir und macht mich darauf aufmerksam, dass ich Punkte vergeben kann. Richtig gehört. Ein Skillsystem ist im Game implementiert und die Archetypen lassen einen zu Beginn des Spiels festlegen, wo man seine Stärken haben möchte. Core Keeper macht nahezu alles richtig, was man richtig machen kann. Es orientiert sich an den Genre-Veteranen wie Stardew Valley, liefert eine sehr schöne Pixelgrafik und verlässliche Mechaniken. Es achtet aber auch darauf, einen kleinen Twist einzubauen und implementiert noch Exploration und Sandbox, wie wir es aus Minecraft kennen, mit den bewährten Methoden. In den circa 5 Stunden, die ich Core Keeper gespielt habe, war ich sofort im alten Kreislauf. Hier noch kurz Erz abbauen, dann aber zurück zur Basis und craften. Aber halt, da glitzert was. Oh, ein Kristall. Aber dahinter ist ja ein Teich und eine Truhe. Verflucht, meine Taschen sind voll. Die Erde werfe ich jetzt schnell ab, aber den Weg muss ich mir merken. Und so geht's weiter und weiter und weiter. Wer dieses Gameplay mag und damit zurechtkommt, dass das Spiel einem wirklich absolut nichts erklärt, also echt absolut gar nichts, zero, nada, niente, der kann und wird viel Spaß mit dem Titel haben. Und ehe ich's vergesse, das ganze Ding läuft auch im Multiplayer. Und da ist es eine ganz dicke Empfehlung. Denn mit den Freunden gemeinsam buddeln, kämpfen, craften und erkunden, das funktioniert immer. Und durch die Archetypen kann man sich wunderbar absprechen und ergänzen. Da kommt dann wirklich jeder auf seine Kosten. Für mich war Core Keeper eine echte Perle.
Wunderbar. Ja, Simon, danke, danke, danke für diese Neuigkeit aus dem Game Pass. Du wirst verstehen, wenn Till bei uns gesetzt ist, aber vielleicht kommen wir trotzdem nochmal zusammen ins Gespräch. Ja, lieber Jan, dann war es das schon fast mit dieser Folge, aber natürlich kommt jetzt ein weiteres Hochfest und zwar werden wir uns jetzt gegenseitig ein weiteres Spiel zuordnen, was der andere zu spielen hat. Und da würde ich, glaube ich, dir den Vortritt lassen.
Gut, ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl. Mhm. Wenn du sagst, das war jetzt zu viel Gerätsel und Story, hätte ich einen Action-Shooter für dich.
Ein Action-Shooter.
Wenn du sagst, Rätseln macht gerade richtig viel Spaß mit der Mutter, da würde ich gerne weitermachen, dann hätte ich Rätselspaß mit Menschen.
Ja, das Problem ist ja, ich spiele ja den Game Pass über die Cloud. Das heißt, ein Action-Shooter fällt da tatsächlich schon fast raus, weil First Person, wenn es sofern das Ding First Person ist, ist da kaum zu machen mit einer Latenz. Deswegen werde ich wohl...
Der Shooter ist Third.
Nee, weißt du was? Ja.
Sieht nach beidem irgendwie aus.
Okay, weißt du was? Ich nehme ihn draufgeschissen. Ich setze mir wieder eine Windows-Partition auf.
Oha. Dann darfst du spielen Rollerdrome. Ein unvergleichlicher Action-Shooter aus der Verfolgerperspektive. Auch da steht jetzt der rasante, instinktive Kämpfe mit flüssigen Bewegungen und trickreichen Mechanismen zu einer komplementären Herausforderung verbindet, um ein einzigartiges Shooter-Erlebnis voller Adrenalin zu kreieren. Na, klingt das nicht gut?
Ich sehe es sogar. Alter, was ist das denn für eine Mischung? Die kann ja nur neugierig machen.
Genau, also das Spiel, das würde ich, glaube ich, nicht mit der Kneifzange anfassen. Also nicht meins, aber ja. Ich würde gerne wissen, wie es ist.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also das werde ich tatsächlich gerne für dich spielen, weil das sieht wirklich interessant aus. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch vom Aussehen einfach mal starten und selber mal gucken. Es sieht ein bisschen nach Arena aus, ne?
Ja.
Aber gut, schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich jetzt schon mal und ich bin richtig gespannt darauf. Mal schauen, was es gibt. So, ich mach mal mit. Und zwar wirst du auch zwei Auswahlmöglichkeiten kriegen. Nämlich zum einen ein Detektivspiel wieder. Mhm. Oder ein Spiel, wo es da vor allen Dingen drum geht, Parcours zu machen. Also agil und Sprünge, gefährliche, also ein bisschen geschicklichkeitsmäßig.
Okay, dann ist es für mich klar, das Detektivspiel. Mhm.
Ja, das war klar. Dann bekommst du von mir, als großer Detektivfan, der du bist, das weiß ich mittlerweile, Frog Detective, die gesammelten Fälle. Ein Spiel, ja, das sieht jetzt eher erstmal aus wie ein Kinderspiel, aber wer weiß, vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht bist du ja auch nicht so der knifflige Rätseltyp. Ich glaube, wenn das so für Spieler ist, dann ist es ja schon mal entspannend, sowas zu spielen. Ne? Also da bin ich sehr gespannt. Ich habe das Spiel gesehen im Game Pass und dachte mir so, das hat direktiven Titel, das muss ich dem Jan aufdrücken.
Alles klar, dann bin ich ja mal gespannt wie ein Frosch.
Ja, das will ich hoffen. Gut, lieber Jan. Wieder eine unfassbare Folge. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du auch ein bisschen Zeit gegeben hast. Nur zur Info allgemein, ich habe den ersten Aufnahmetermin verschieben müssen wegen Gesundheit, aber wir sind hier wieder richtig gut zusammengekommen. Vielen Dank dir.
Ja, gerne.
Und euch auch, lieben Dank. Tschüss, euer Marcel.
Und tschüss, euer Jan.
Tschüssi. Habe ich ja schon gesagt.